Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns allen vertraut vorkommt, aber dessen Wurzeln viel tiefer reichen, als die meisten denken.
Richtig. Weihnachten im Mittelalter. Von heidnischen Wurzeln bis zur christlichen Tradition.
Und ich muss ehrlich sagen, als ich mich in das Thema eingelesen habe, war ich überrascht, wie viel davon eigentlich gar nichts mit dem Christentum zu tun hatte.
Richtig. Die Weihnachtszeit war schon immer eine ganz besondere Phase im europäischen Jahreszyklus. Stell dir vor, die Erntezeit ist vorbei, die Vorräte sind eingelagert und dann legt sich diese Stille über die Lande.
Keine Feldarbeit mehr, die Natur kommt zur Ruhe.
Richtig. Und für die Menschen war das eine Zeit zwischen Hoffnung und Angst. Würden die Vorräte reichen? Wie lange würde die Dunkelheit noch dauern?
Die Dunkelheit, das ist ja heute gar nicht mehr so präsent für uns, oder?
Überhaupt nicht. Wir drücken auf einen Schalter und es ist hell. Aber für Menschen ohne Elektrizität. Stell dir vor, ab Oktober werden die Tage immer kürzer. Im Dezember hast du vielleicht nur noch 7-8 Stunden Tageslicht. Der Rest ist Dunkelheit.
Und das geht auf die Psyche, oder? Ich meine, wir kennen das heute als Winterdepression.
Absolut. Und damals?
Gab es dafür keine Lichttherapie.
Exakt. Die Menschen mussten anders damit umgehen. Und deshalb war die Wintersonnenwende so wichtig. Am 21. Dezember, auf der Nordhalbkugel, ist der kürzeste Tag des Jahres.
Und die längste Nacht.
Eben die. Und ab da werden die Tage endlich wieder länger. Für die Menschen in alten Zeiten war das, wie sagt man, nicht einfach nur ein astronomisches Ereignis.
Sondern?
Es war das Julfest. Ein großes heidnisches Fest, bei dem symbolisch die Dunkelheit dem Licht weichen sollte. Die Rückkehr der Sonne wurde gefeiert.
Also ein symbolischer Sieg des Lichts über die Dunkelheit.
Genau. Die Dunkelheit weicht, das Licht kehrt zurück.
Die ganze Nacht?
Die ganze Nacht. Vor allem in Skandinavien und Island wurden große Feuer entzündet, oft auf Hügeln oder zentralen Plätzen, die teils lange durch die Nacht brannten.
Das muss ein unglaublicher Anblick gewesen sein. Überall Feuer in der Landschaft.
Und es hatte eine tiefe, symbolische Bedeutung. Mit diesen Feuern beschworen die Menschen den Sonnenaufgang herauf. Das Licht sollte zurückkommen. Die Zeit der Dunkelheit sollte enden.
Das ist ja fast wie eine kollektive Willensäußerung gegen die Dunkelheit.
Perfekt ausgedrückt. Und der Hintergrund ist dieser natürliche Zyklus. Auf den Tod, also den Herbst, in dem die Natur langsam zum Stillstand kommt, erfolgt die Wiedergeburt.
Es wird hell, ein neuer Zyklus beginnt. Die Dinge wachsen wieder und die Menschen finden Hoffnung.
Das stimmt. Und wenn wir uns das heute anschauen, mit all unseren elektrischen Lichtern und beheizten Wohnungen, können wir uns kaum vorstellen, wie existenziell diese Dunkelheit war.
Ich habe mal gelesen, dass selbst heute noch viele Menschen im Winter mit Stimmungstiefs kämpfen. Und wir haben Lichttherapielampen.
Richtig. Im Mittelalter gab es so etwas nicht. Die Menschen mussten sich anders helfen. Durch Gemeinschaft, durch Feste, durch genau diese Lichtrituale.
Und das Julfest war ja nicht nur germanisch, oder?
Nein. Die Wintersonnenwende wurde in vielen Kulturen gefeiert. Im ursprünglichen julianischen Kalender, das ist der alte römische Kalender, fiel die Wintersonnenwende übrigens auf den 25. Dezember. Aber durch die Kalenderungenauigkeit hatte sie sich bis ins 4. Jahrhundert schon auf den 21. Dezember verschoben. Der 25. Dezember blieb aber symbolisch wichtig.
Moment, das ist ja unser Weihnachtsdatum.
Richtig. Die Römer hatten Mitte Dezember ein großes Fest, die Saturnalia, mit Geschenken, Feiern und sogar Rollenumkehr. Da wurde alles auf den Kopf gestellt. Und am 25. Dezember selbst wurde ab 274 Sol Invictus gefeiert, der unbesiegbare Sonnengott.
Also gab es schon damals Geschenke zur Wintersonnenwende?
Ja, und in keltischen Gebieten entwickelten sich andere Traditionen. Man hüllte sich zum Tanzen in Kleidung des anderen Geschlechts und trug Tiermasken.
Das klingt wild.
Das Mitwinterfest kannte viele solcher Bräuche. Und das Christentum hat später viele davon quasi eingebaut in das, was wir heute als Weihnachten kennen.
Also eine Art kulturelle Übernahme?
Man könnte es so nennen. Die christliche Kirche hat verstanden, dass diese Feste tief in der Kultur verwurzelt waren. Also hat man sie christianisiert, statt sie zu bekämpfen.
Clever, wenn man so will.
Sehr clever sogar. Aber das bedeutet auch, dass viele unserer heutigen Weihnachtstraditionen, der Baum, die Kerzen, die Geschenke, Vorläufer oder Parallelen in den alten Winterbräuchen haben, auch wenn sie stark christlich geprägt wurden.
Das ist faszinierend. Wir feiern heute etwas, das Jahrtausende alt ist, ohne es zu wissen.
Absolut. Und dieser Gedanke, dass auf die dunkelste Nacht das Licht folgt, dass nach dem Tod die Wiedergeburt kommt. Das ist ein universelles, menschliches Bedürfnis.
Nach Hoffnung in der Dunkelheit.
Perfekt zusammengefasst. Und gerade die Römer hatten ihre ganz eigene, sehr ausgelassene Art, dieser Hoffnung Ausdruck zu verleihen.
Inwiefern ausgelassen?
Denk nur an die Saturnalien, die wir vorhin kurz gestreift haben. Das war ein Fest, das wirklich alle Regeln auf den Kopf stellte und eine ganze Woche dauerte.
Und wie sah das aus?
Das war, ausgelassen ist noch untertrieben. Das Fest dauerte ursprünglich einen Tag, wurde aber später auf bis zu 7 Tage ausgedehnt. Es gab öffentliche Festmähler auf Staatskosten, bei denen sogar Arme und Heimatlose bewirtet wurden.
Auf Staatskosten? Das ist ja fast schon sozial.
Und dann wurde in den Häusern weitergefeiert. Mit üppigen Mahlzeiten, viel Wein, Besuchen bei Freunden und Verwandten. Die Straßen waren voller Menschen.
Und die Geschenke
waren auch schon Teil davon. Man tauschte kleine Figuren aus, sogenannte Sigillaria, aus Wachs oder Ton, die auf speziellen Märkten verkauft wurden.
Also gab es damals schon Weihnachtsmärkte?
So ähnlich. Man tauschte auch Wachskerzen und kleine Zweige aus, oft mit Süßigkeiten behängt.
Das klingt ja fast wie unsere heutigen Geschenktraditionen.
Und das Verrückteste? Die sozialen Regeln wurden komplett auf den Kopf gestellt. Herren bedienten ihre Sklaven beim Festmahl und die Sklaven durften frei sprechen, sogar Kritik äußern.
Wirklich? Das muss ja chaotisch gewesen sein.
Es war gewollt chaotisch. Man wählte einen Saturnalienfürst, der die Gesellschaft zu immer ausgelaseneren Handlungen anleitete. Spottgedichte wurden vorgetragen, Glücksspiele, sonst verboten, waren erlaubt.
Also eine komplette Umkehrung der Ordnung.
Korrekt. Und die Römer legten ihre Toga ab, die formelle Amtstracht, und trugen stattdessen bequeme Tuniken. Sogar die Gerichte und Schulen waren geschlossen.
Das klingt nach einem kollektiven Durchatmen.
Es war wohl auch genau das. Nach einem harten Jahr auf dem Feld brauchten die Menschen diese Zeit der Ausgelassenheit.
Und was war mit diesen anderen europäischen Regionen? Du hattest die auch erwähnt.
Ah, da wird's noch interessanter. Auch wenn man das früher oft den Kelten zuschrieb, tatsächlich sind diese Bräuche in England, Deutschland und Skandinavien ab dem Mittelalter dokumentiert. Zu Weihnachten, Neujahr und Fastnacht.
Nämlich?
Es ging um das Crossdressing, das du erwähnt hattest, also den Tausch der Kleidung.
Warte, was?
Ja, Männer in Frauenkleidung, Frauen in Männerkleidung. Und sie trugen Tiermasken.
Tiermasken?
Oft aus Holz oder Leder geschnitzt, manchmal auch echte Tierfelle. Das hatte eine tiefe, symbolische Bedeutung.
Aber warum denn?
Die Umkehrung. Es ging um die temporäre Aufhebung aller Ordnungen. Zur Wintersonnenwende stand die Welt quasi still. Der kürzeste Tag, die längste Nacht. Die alten Regeln galten nicht mehr.
Also eine Art rituelles Chaos.
Richtig. Die Tiermasken sollten böse Geister vertreiben und Fruchtbarkeit sichern. Das Crossdressing war Teil dieser rituellen Erneuerung. Alles wurde neu gemischt, damit das neue Jahr gut beginnen konnte.
Das ist faszinierend. Und komplett anders als das römische Fest.
Zwei verschiedene Kulturen, aber beide hatten denselben Kern. Die Wintersonnenwende war der Moment, wo die alte Ordnung endet und eine neue beginnt.
Und das Christentum hat dann
all diese Bräuche quasi übernommen. Das Mittwinterfest, ob römisch oder keltisch, hatte so viele Traditionen, die tief in der Kultur verankert waren.
Aber wie lange hat das gedauert, die christliche Übernahme?
Das war ein langer Prozess. Die Geburt Jesu als Feiertag ist erst Mitte des 4. Jahrhunderts richtig belegt, so um 354 nach Christus.
Oh, also gut 350 Jahre nach Jesus?
Richtig. Die frühen Christen feierten Ostern, die Auferstehung, als wichtigstes Fest. Die Geburt war ursprünglich nicht so zentral.
Und warum dann der Wandel?
Aus rein pragmatischen Gründen. Die Kirche sah, wie wichtig diese Mittwinterfeste für die Identität der Menschen waren. Ein direktes Verbot hätte nur Widerstand erzeugt, also wählte man einen anderen Weg.
Man hat ihnen eine neue Bedeutung gegeben.
Exakt. Statt Saturn feiert man jetzt Jesus. Statt der Wiedergeburt der Sonne feiert man die Geburt Christi. Aber die Struktur, die Geschenke, die Lichter, das Feiern blieb gleich.
Eine wirklich pragmatische Strategie.
Sehr clever sogar. Der Missionar Bonifatius, damals Bischof von Mainz, schrieb um 742 an Papst Zacharias und beschwerte sich, dass die Menschen in Germanien immer noch im paganen Stile ihre alten Bräuche praktizierten.
Also hat's nicht sofort funktioniert?
Überhaupt nicht. Die Leute hielten an ihren Traditionen fest. Es dauerte Jahrhunderte, bis sich das christliche Weihnachten wirklich durchsetzte.
Und trotzdem sind die alten Wurzeln bis heute sichtbar.
So ist es. Wenn wir heute einen Baum schmücken oder Kerzen anzünden, dann feiern wir eigentlich immer noch, in gewisser Weise, diese uralten Winterfeste.
Das macht das Ganze irgendwie bedeutungsvoller, oder?
Finde ich auch. Es zeigt, wie tief diese Traditionen in uns verwurzelt sind, über Kulturen und Religionen hinweg. Aber warum feiern wir eigentlich genau am 25. Dezember?
Weil Jesus an dem Tag geboren wurde, oder?
Das Interessante ist, das Datum selbst hat wohl mehrere Wurzeln. Die theologische Berechnung ab dem 25. März und die Nähe zu heidnischen Winterfesten. Die Geburt Christi wurde dann im 4. Jahrhundert auf die Wintersonnenwende verlegt.
Aber er wurde doch wirklich an dem Tag geboren, oder nicht?
Einige Theologen vermuten, aufgrund der Erwähnung von Hirten auf dem Feld, dass Jesus vielleicht im Herbst geboren wurde. Aber das ist nicht gesichert.
Moment. Im Herbst?
Ja, die Bibel erwähnt eine Volkszählung. Manche argumentieren, dass solche Zählungen nach der Ernte stattfanden, aber das ist historisch umstritten.
Also im Herbst?
Exakt. Nach der Ernte hatten die Leute Zeit und die Behörden konnten die Steuererhebung durchführen.
Das ergibt Sinn. Aber wie kommt man dann auf den 25. Dezember?
Aus theologischer Sicht.
Gab es da eine Entscheidung? ein Kirchenkonzil oder so?
Nicht wirklich ein einzelnes Konzil. Die erste schriftliche Erwähnung des 25. Dezember stammt aus dem Jahr 354 nach Christus, aus einem römischen Kalenderwerk.
Also relativ spät?
Mehr als 300 Jahre nach Jesu Tod. Es war ein schrittweiser Prozess. Die früheste sichere Erwähnung, die Chronographia von 354, die ich gerade erwähnt habe, stammt vermutlich aus der Zeit von Papst Liberius. Aber es gab keine große offizielle Festlegung durch ein Konzil oder so. Es setzte sich einfach allmählich durch, besonders in Rom und dann im ganzen Reich.
Also war das eine strategische Entscheidung?
Sehr strategisch sogar. Die frühen Christen hatten mehrere Gründe. Einer war theologisch-symbolisch. Man ging davon aus, dass die Welt am 25. März geschaffen wurde.
Und 9 Monate später?
Richtig, der 25. Dezember. Das war eine Art allegorische Rechnung.
Aber der andere Grund?
Die Überlagerung der heidnischen Feste. Am 25. Dezember wurde im Römischen Reich das Fest des Sol Invictus gefeiert, des unbesiegbaren Sonnengottes.
Oh, die Kirche hat einfach den bestehenden Feiertag übernommen?
Umgedeutet würde ich sagen. Statt des Sonnengottes feiert man nun Christus als Licht der Welt. Die Menschen liebten dieses Fest, also hat man es, wie gesagt, christianisiert, statt es zu bekämpfen.
Das ist clever, aber auch ein bisschen durchtrieben, oder?
Pragmatisch. Die Kirche verstand, wie man neue Gläubige gewinnt.
Und was ist mit dem Wort Weihnachten selbst? Woher kommt das?
Das ist auch faszinierend. Einige Autoren gehen davon aus, dass es auf die 12 heiligen Nächte des Julfestes zurückgeht, die heute bekannt sind als die Rauhnächte.
Die Rauhnächte? Die kenne ich.
Richtig. Sie werden von der Geburt Jesu bis zur Ankunft der 3 Weisen gerechnet, also um den Jahreswechsel herum.
Aber ursprünglich waren die nicht christlich, oder?
Überhaupt nicht. Ursprünglich zeugten die Rauhnächte vom wilden Gebaren der Mächte des dunklen Winters. Es hieß, dass sich diese Mächte Anfang Januar zurückziehen.
Und was machten die Menschen in dieser Zeit?
Sie befolgten strikte Regeln, verließen möglichst nicht das Haus, räucherten ihre Wohnungen und Ställe aus mit Weihrauch und anderen Kräutern, um böse Geister zu vertreiben.
Also echte Schutzmaßnahmen.
Absolut. Weiße Wäsche durfte nicht draußen hängen. Man glaubte, die wilde Jagd würde sie stehlen und später als Leichentuch verwenden.
Das ist ja gruselig.
Die Rauhnächte waren auch als Wetterorakel bekannt. Nach alten Bauernregeln verriet jede der 12 Nächte das Wetter eines Monats im kommenden Jahr.
Also die erste Nacht steht für Januar, die zweite für Februar.
Und so weiter. Das war für Bauern existenziell wichtig. Ihr Leben hing buchstäblich vom Wetter und der Ernte ab.
Und die Kirche hat das dann auch übernommen?
Erst das Weihnachten im Mittelalter maß den Rauhnächten eine christliche Bedeutung zu. Man verband sie mit der Geburt Jesu und den 3 Weisen. Aber die alte Magie blieb im Volksglauben lebendig.
Faszinierend. Und wann taucht das Wort Weihnachten zum ersten Mal auf?
Das sind natürlich alles Spekulationen mit den Rauhnächten. Für den Begriff Weihnachten finden sich erst im 12. Jahrhundert, also im Hochmittelalter, konkrete Belege.
Und wie hieß es da?
In adjektivischer Wendung als Wiehe naht, heilige Nacht. In einer Predigtsammlung, dem Speculum Ecclesiae, heißt es im Mittelhochdeutschen Diu gnade diu anegen gete sie an dire naht. Von diu heizet sie diu wiehe naht.
Was bedeutet das übersetzt?
Sinngemäß, die Gnade begann in dieser Nacht. Darum heißt sie die heilige Nacht.
Also ist Weihnachten buchstäblich die heilige Nacht?
Das ist gut möglich. Ob es wirklich von den 12 heiligen Nächten des Julfestes kommt, lässt sich nicht abschließend sagen. Aber die Verbindung liegt nahe.
Es ist verrückt, wie viele Schichten dieses Fest hat. Heidnische Wurzeln, römische Feste, christliche Umdeutung.
Und all das verschmilzt zu dem, was wir heute kennen. Das Datum, der Name, die Bedeutung, alles ist über Jahrhunderte gewachsen und wurde immer wieder neu interpretiert.
Und am Ende wissen die meisten gar nicht mehr, woher das alles kommt.
Das ist vielleicht das Besondere daran. Diese Traditionen haben so viele Wurzeln, dass fast jede Kultur etwas darin wiederfinden kann. Diese Christianisierung war natürlich kein Prozess, der über Nacht ablief. Es dauerte Jahrhunderte.
Die Menschen haben an ihren alten Traditionen festgehalten?
Absolut. Der Missionar Bonifatius, zu der Zeit päpstlicher Legat, klagte im 8. Jahrhundert in Briefen über pagane Bräuche in Germanien, die noch über 400 Jahre nach der offiziellen Einführung des Festes.
Und da feierten sie immer noch heidnisch?
Richtig. Er beschwerte sich über die heidnischen Bräuche, Opferfeiern, Baumverehrung, Pferdefleischverzehr, all das, was die Leute weiter praktizierten.
Er hat sich beschwert?
Bitter sogar. Das zeigt, wie tief diese Bräuche verwurzelt waren. Die Kirche konnte sie nicht einfach verbieten.
Also hat sie sie übernommen?
Umgedeutet, könnte man sagen. Viele Bräuche des Mittwinterfests wurden ins christliche Weihnachten integriert. Der Baum, die Kerzen.
Die Kerzen, das hatten wir ja schon bei der Wintersonnenwende.
Korrekt, die Lichtsymbolik war zentral. Und sie setzte sich fort im christlichen Kontext. Dann der Mistelzweig, das kommt aus den alten Bräuchen. Der Adventskranz ist zwar viel später, aber greift die Lichtsymbolik auf.
Aber warum gerade diese Symbole? Was macht einen Baum so besonders?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zu Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das Immergrün. In einer Zeit, wo alles um dich herum abstirbt. Die Blätter fallen, die Felder sind kahl. Da stehen plötzlich diese Bäume, die trotzig grün bleiben.
Symbol der Hoffnung?
Und des Lebens. Die alten Völker sahen darin die Verkörperung ewigen Lebens. Tanne, Fichte, Kiefer, Stechpalme, das waren die Bäume, die auch im härtesten Winter nicht aufgaben.
Und die Kirche hat das einfach übernommen?
Mit einer neuen Deutung. Der grüne Baum sollte nun die Hoffnung des christlichen Lebens repräsentieren. Du schmückst dein Haus mit Tannenzweigen und Girlanden aus Stechpalmen.
Damit die kommende Ernte gut wird?
Richtig, damit der kommende Sommer fruchtbar wird. Die Menschen brachten das Grün ins Haus, fast wie eine Beschwörung.
Aber im Mittelalter hatten die noch keinen ganzen Baum im Haus, oder?
Richtig. In alten Zeiten brachten die Menschen eher Zweige ins Haus. Im späten Mittelalter gab es Paradiesbaumspiele in Kirchen, mit Äpfeln geschmückt. Aber der richtige Weihnachtsbaum, wie wir ihn kennen, im Haus geschmückt, der kam erst ab dem 16. Jahrhundert auf, vor allem im Elsass. Erste Belege aus Straßburg, 1539 im Münster, 1605 in Privathäusern.
Und die Zweige hatten auch einen praktischen Grund?
Die arglistigen Geister der dunklen Jahreszeit vertreiben. Die Stechpalme mit ihren stacheligen Blättern galt als besonders wirksam, wie eine Art spiritueller Schutzzaun.
Also Schutz und Hoffnung gleichzeitig.
Perfekt zusammengefasst. Und dann die Kerzen auf dem Baum. Die sind ein Symbol für das Sonnenlicht und das Leben.
Moment. Kerzen auf dem Baum? Das klingt gefährlich.
Heute undenkbar. Aber ab 1611 gibt's erste Belege dafür. Echte Kerzen auf echten Zweigen. Zunächst nur bei Wohlhabenden. Das Licht sollte die Dunkelheit vertreiben. Ganz wörtlich.
Und der Adventskranz?
Der ist interessant, denn sein runder Kreis
ist ein Sonnensymbol?
So wird er oft gedeutet. Der runde Kreis lässt sich als Symbol der Sonne interpretieren. Aber, und das ist faszinierend, der Adventskranz, wie wir ihn kennen, ist tatsächlich erst 1839 erfunden worden.
Was? Das ist ja fast modern.
Ein evangelischer Theologe in Hamburg, Johann Hinrich Wichern, hat ihn entwickelt. Er nahm ein großes Wagenrad, setzte 23 Kerzen drauf, 4 große für die Adventssonntage, 19 kleine für die Werktage.
Also ist die Sonnensymbolik nachträglich?
Die Form war ursprünglich einfach praktisch. Es war ein Wagenrad. Aber die Deutung als Sonnensymbol kam später hinzu. Und vermutlich wurde sie von älteren Bräuchen inspiriert.
Wie denn?
Im Volksglauben schmückten die Menschen schon lange runde Kränze zur Wintersonnenwende. Mit Grün, mit den Farben des Lichts, Rot und Gold.
Rot und Gold? Wie heute noch?
Richtig. Diese Farben sollten die Sonne ehren und ein baldiges Ende der harten Winterzeit beschwören.
Weil die Vorräte zur Neige gingen?
Die harte Winterzeit bedeutete oft bittere Not. Die Ernten waren eingebracht, aber würden sie reichen bis zum Frühling? Konnten die Menschen bis zur nächsten Aussaat überleben?
Deshalb diese ganzen Symbole der Hoffnung.
Es war existenziell. Heute kaufen wir einfach im Supermarkt ein. Aber damals? Wenn die Vorräte im Februar aufgebraucht waren, konnte das den Tod bedeuten.
Und der Adventskranz sollte dagegen helfen?
Als Symbol, ja. Er sollte die Hoffnung aufrechterhalten. Dass die Sonne zurückkehrt, dass der Winter endet, dass das Leben weitergeht.
Wobei heute die meisten gar nicht mehr wissen, woher das alles kommt.
Der Adventskranz ist in nahezu jedem Haus vertreten. Rot und Gold sind immer noch die traditionellen Farben der Weihnacht. Aber die ursprüngliche Bedeutung?
Ist vergessen. Wir dekorieren einfach, ohne zu wissen, dass wir damit uralte Überlebensrituale nachspielen.
Wobei, so uralte Rituale sind es beim Adventskranz nicht. Aber die Symbolik, das Grün, das Licht, die runde Form, die greift auf viel ältere Traditionen zurück.
Eine Mischung aus alt und neu.
Und das ist im Grunde Weihnachten. Schichten über Schichten von Traditionen, die sich überlagert haben. Heidnische Bräuche, römische Feste, christliche Umdeutungen, moderne Erfindungen.
Und alle haben etwas beigetragen.
Jede Epoche, jede Kultur hat ihre eigenen Symbole hinzugefügt. Aber der Kern blieb gleich. Licht in der Dunkelheit, Hoffnung im Winter, Leben im Tod.
Das ist eigentlich ziemlich universell, oder?
Es ist ein menschliches Grundbedürfnis. Egal, ob du im antiken Rom lebst oder im mittelalterlichen Deutschland. Der Winter ist hart und du brauchst etwas, woran du festhalten kannst.
Und das gibt uns die Tradition.
Aber wie feierten die Menschen nun konkret Weihnachten im Mittelalter?
Das ist ja der spannende Teil, nach all der Theorie und Symbolik.
Aus dem Mittelalter stammen tatsächlich die ersten Vorgänger des Weihnachtsbaums. Und auch das Backen in der Weihnachtszeit hat hier seinen Ursprung.
Backen? Wie Plätzchen?
Unter anderem. Seit 1329, erste urkundliche Erwähnung in Naumburg, gibt's den Stollen. Heute wird seine Form gern als gewickeltes Christkind gedeutet.
Das gewickelte Jesuskind?
Genau, heute kennen wir ihn als Stollen. Sein Name kommt übrigens von der Form, die an einen Balken erinnert. Und mit Puderzucker bestreut, ist er ja in vielen Varianten ein Klassiker.
Oh, das wusste ich nicht. Also ist der Stollen quasi eine essbare Krippe?
So kann man es sehen. Aber natürlich gab es zu Weihnachten im Mittelalter vor allem eins, viel zu schlemmen.
Bei so ziemlich jedem Fest, oder?
Weihnachten war aber besonders üppig. Englands König John orderte für sein Weihnachtsfest im Jahre 1213 auf Windsor Castle riesige Mengen.
Wie riesig?
Dutzende Weinfässer, hunderte Schweineköpfe und nicht weniger als
10.000 Aale?
10.000 Aale. Kannst du dir das vorstellen?
Das ist absurd. Wie lange hat die Vorbereitung gedauert?
Interessanterweise hatten die königlichen Beamten wohl nur etwa eine Woche Vorlaufzeit für so ein Fest. Das war eine logistische Meisterleistung.
Eine Woche für 10.000 Aale?
Und all die anderen Sachen. Allein in der Küche arbeiteten bei solchen Festen Dutzende von Köchen und weit über 100 Helfer.
Das ist ja eine kleine Armee.
Und das Fest dauerte nicht nur einen Tag. Die Weihnachtsoktav, also die 8 Tage nach Weihnachten, wurde komplett durchgefeiert.
Also eine ganze Festwoche?
Genau, mit Banketten, Gottesdiensten, Geschenken.
Aber sicher nur für den Hof, oder?
Die Chronisten, wie Matthew Paris, berichten von der Pracht solcher Feste, wobei der Zugang natürlich streng auf Adel, Hofleute und Beamte beschränkt war. Das gemeine Volk bekam allenfalls Almosen oder Reste, aber für die Elite zeigte der König seine Großzügigkeit.
Aber das war natürlich der Adel. Was ist mit
den Bauern? Auch die feierten. Aus diversen Gutsherrenberichten wissen wir, dass die Lords dem gemeinen Volk bisweilen Essen für das Fest bereitstellten.
Bisweilen?
Es war nicht überall so, aber es gab solche Traditionen. Ein Schäfer aus Somerset erhielt beispielsweise einen Brotlaib sowie ein Fleischgericht am Weihnachtsabend.
Das ist aber ein krasser Unterschied.
Zwischen 10.000 Aalen und einem Brotlaib? Absolut. Die Klassengesellschaft zeigte sich auch an Weihnachten deutlich.
Aber immerhin wurde auch im bäuerlichen Stand gefeiert.
Ja, und es war wichtig. Für viele war es das einzige Fest im Jahr, bei dem sie reichlich zu essen hatten.
Wobei reichlich ja relativ ist.
Ein Brotlaib und ein Fleischgericht waren für einen Schäfer damals vermutlich ein kleines Festmahl. Wir dürfen nicht mit heutigen Maßstäben messen.
Stimmt. Und was ist mit Geschenken? Gab es die auch schon?
Der Brauch, Geschenke zu verteilen, ist natürlich viel älter. Aber im christlichen Europa haben sich Schenkbräuche rund um den Nikolaustag entwickelt. Die Figur des Christkinds als Geschenkebringer, die hat jemand ganz anderes ins Leben gerufen.
Wer denn?
Martin Luther, der evangelische Reformator.
Luther? Das überrascht mich jetzt.
Luther wollte die Heiligenverehrung abschaffen. Bis dahin brachte der heilige Nikolaus am 6. Dezember die Geschenke.
Aber Nikolaus ist doch ein Heiliger.
Und genau darin lag Luthers Problem. Er lehnte die Heiligenverehrung als unbiblisch ab. Also propagierte er ab den 1530er Jahren den heiligen Christ, das Christkind.
Als protestantischen Gegenentwurf?
Richtig. Und er verlagerte das Schenken vom Nikolaustag auf Weihnachten. Damit wurde das Fest christuszentriert. Es ging um die Geburt Christi, nicht um einen Heiligen.
Das ist clever. Und das hat sich durchgesetzt?
Langsam, aber ja. Erst in evangelischen Gebieten, später sogar in katholischen. Das Christkind wurde zu dieser engelhaften Figur, die wir heute kennen.
Wobei heute ja oft eher der Weihnachtsmann kommt.
Der ist aber eine viel spätere Erfindung. Und eigentlich eine Rückkehr zum Nikolaus, nur säkularisiert.
Verrückt, wie sich das alles entwickelt hat.
Wenn man sich das Ganze anschaut, Weihnachten im Mittelalter war in seinen Grundfesten gar nicht so anders als unser heutiges Weihnachten.
Wirklich nicht?
Die Symbolik, die Bräuche, das Feiern, die Geschenke, vieles davon haben wir immer noch. Aber wie immer kommt es darauf an.
Welche Zeit, welchen Stand, welche Region man betrachtet?
Das stimmt. Beide hatten ihre Tradition.
Exakt. Ein König feierte anders als ein Bauer, aber beide hatten ihre Rituale.
Und diese Traditionen, ob heidnisch, römisch, christlich oder reformatorisch, haben sich über Jahrhunderte zu dem entwickelt, was wir heute als Weihnachten kennen.
Es ist faszinierend, wie viele Schichten da drin stecken.
Jede Epoche hat etwas beigetragen. Und irgendwie ist das doch schön, dass dieses Fest so viele Wurzeln hat und so viele Menschen über die Jahrhunderte verbunden hat.
Wenn man sich das alles anschaut, ist es fast unglaublich, wie viele Schichten in unserem Weihnachtsfest stecken.
Wir sind von heidnischen Wurzeln gestartet, dem Julfest, der Wintersonnenwende, den Feuern in der längsten Nacht.
Über die Römer mit ihrem Saturnalia, die Kelten mit ihren Tiermasken.
Bis zur christlichen Übernahme und Umdeutung all dieser Bräuche.
Und das Faszinierende ist die Kontinuität. Die Lichter, die Bäume, das Feiern selbst, all das blieb erhalten, auch wenn sich die Religion änderte.
Das zeigt, wie tief diese Symbole in der menschlichen Erfahrung verwurzelt sind. Wie wir am Anfang erwähnt haben, Licht in der Dunkelheit, Hoffnung im Winter, das sind universelle Bedürfnisse.
Und es macht keinen Unterschied, ob du an germanische Götter glaubst, an Sol Invictus oder an Jesus Christus. Die Sehnsucht nach Licht und Leben bleibt die gleiche.
Was mich auch beeindruckt hat, wie unterschiedlich die Feiern waren, je nach Stand und Region. König John mit seinen 10.000 Aalen.
Und der Schäfer mit seinem Brotlaib.
Absolut. Aber beide feierten. Das ist der Punkt. Ob Adel oder Bauer, ob reich oder arm, alle hatten ihre Traditionen, ihre Weise, dieses Fest zu begehen.
Und wenn man heute unter dem Weihnachtsbaum sitzt mit den Kerzen oder LED-Lichtern und Geschenken,
dann trägt man all diese Geschichte mit sich. Die heidnischen Zweige gegen böse Geister, das römische Geschenketauschen, Luthers Christkind.
Es ist wie ein kulturelles Palimpsest.
Perfektes Bild. Schicht über Schicht, aber alle noch sichtbar, wenn man genau hinschaut.
Wobei die meisten das gar nicht mehr wissen.
Das ist vielleicht auch nicht schlimm. Traditionen funktionieren ja auch, ohne dass man ihre Herkunft kennt.
Aber es ist schön zu wissen, oder?
Absolut. Es gibt den Dingen mehr Tiefe. Wenn du weißt, dass der Adventskranz, zumindest in seiner modernen Form, aus Hamburg im 19. Jahrhundert kommt, aber die Idee des Sonnensymbols viel älter ist,
dann wird's interessanter.
Das ist ein wichtiger Punkt. Letztlich gibt es nicht das eine mittelalterliche Weihnachten, sondern unzählige Facetten.
Die Erfahrung eines Königs war eben eine völlig andere als die eines Bauern.
Und doch hatten sie alle auf ihre Weise Anteil an dieser langen Geschichte.
Das ist die Komplexität der Geschichte, die wir oft vergessen.
Aber in den Grundfesten, den Lichtern, dem Zusammenkommen, dem Feiern trotz der Dunkelheit, da sind sich alle einig.
Und das zieht sich durch bis heute.
Das stimmt. Unsere moderne Weihnacht ist nicht so anders, wie man denken könnte.
Es ist am Ende eine Geschichte über
Kontinuität und Wandel zugleich. Traditionen ändern sich, werden umgedeutet, bekommen neue Bedeutung. Aber der Kern bleibt.
Und ich finde, das macht sie nur wertvoller.
Wenn dich solche historischen Themen interessieren, und ich hoffe, das tun sie nach dieser Episode, dann schau gerne auf dem Battle Merchant Blog vorbei. Dort gibt es noch viele weitere spannende Geschichten über das mittelalterliche Leben, über Bräuche, über Ausrüstung und historische Hintergründe.
Für alle, die tiefer in die Geschichte eintauchen wollen.
Perfekt. Und damit verabschieden wir uns für heute. Danke fürs Zuhören.
Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.